Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Diesem Wort des Apostels Paulus, was er gerne in seinen Briefen verwendet hat, begrüße ich Sie, die kleine Schar, heute Morgen hier sehr herzlich. Wir können noch ein bisschen zusammenrücken, denke ich. Da muss man nachher auch mit dem Kollektenbeutel nicht so weit laufen, um den weiterzugeben. Und das stärkt die Gemeinschaft. Christi Himmelfahrt. Daran denken wir heute. Das ist der Tag. Für viele Gelegenheit für einen Kurzurlaub, für eine Gelegenheit für einen Ausflug oder auch Gelegenheit für Kongresse, nicht gerade dienstlich veranlasst, sondern eher so im privaten und engagierten Bereich bietet sich das dann immer an, nur ein Urlaubstag und man kann 4 Tage miteinander etwas unternehmen. Aber eigentlich geht es an diesem Tage um etwas anderes. Daran wollen wir denken. Die Himmelfahrt Jesu war nicht die erste, die es gegeben hat. Wir wissen auch von Elia, dass er von einem Wagen abgeholt und in die Wolken entführt wurde. Aber wir wissen nicht, was es jetzt, wir sehen eigentlich nicht so, was das für Auswirkungen für uns hatte, dass Elia auf diese Weise entrückt wurde. Anders ist es mit der Himmelfahrt Jesu. Ein Ereignis, was nur wenige Minuten gedauert hat, aber was Auswirkungen bis heute hat, Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir es zulassen. Und dem, was es für uns bedeutet, möchte Rolf Cyrus heute in der Predigt im Einzelnen nachgehen. Ja, wir singen das erste Lied zum Eingang, Fröhlich wir alle, groß und klein. Der Apostelgeschichte. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war, bei seinen Jüngern, und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein,
bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Und als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Wir wollen miteinander beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ewiger Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen und dass wir an die Himmelfahrt deines Sohnes Jesus Christus denken können. Danke, dass du auch uns den Heiligen Geist gesandt hast, dass du zu uns reden kannst, dass du unser Herzen erreichen kannst und dass du uns dadurch auch dein Wort erklärst. Und das wünschen wir uns, dass du heute zu uns sprichst, in deinem Wort, in Liedern, in Gebeten, dass wir mitnehmen, was wir brauchen für die kommenden Tage, dass wir vielleicht wahrnehmen, wo Korrektur nötig ist, dass wir vor allem auch ermutigt werden, unser Leben als Jünger und als deine Kinder hier zu führen. Bitten dich auch für den Kindergottesdienst, dass du da den Kindern begegnest und die Mitarbeiter mit allem ausrüstest, was nötig ist, deine frohe Botschaft ihnen lieb zu machen und sie in die Nachfolge zu rufen. Wir erwarten dein Reden und gib deinen Segen zu diesem Gottesdienst. Amen.
In diesem Gottesdienst werde ich meiner Predigt einen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus zugrunde legen. Und das ist etwas ungewöhnlich. Und deswegen gestattet mir eine Vorbemerkung. Was ist eigentlich ein Katechismus? Ich habe mich da nochmal kundig gemacht. Also Katechismus oder das andere Wort, was da auch hinkommt, Katechese, das ist ursprünglich ganz am Anfang in der Christenheit die Unterweisung gewesen, der Unterricht, den die Täuflinge gekriegt haben, bevor sie getauft wurden. Da wurde ihnen alles erklärt über das Vaterunser und über das Glaubensbekenntnis. Später bezog sich das dann auch auf den Unterricht nach der Taufe. Man kann also sagen, dass ein Katechismus eine Art Glaubensgrundkurs ist. Und im Verlauf der Jahrhunderte von Kirchengeschichte wurde diese Unterweisung, die zunächst mal mündlich geschah, aufgeschrieben. Ab dem 8. Jahrhundert findet man also solche Handschriften und im 15. Jahrhundert, ich glaube 1504, war das erste Jahr, wo ein Katechismus in Buchform erschienen ist. Die Reformation hat dann eine Fülle von unterschiedlichen Katechismen hervorgebracht, zum Beispiel den großen und kleinen Katechismus von Martin Luther, den württembergischen Katechismus, den Genfer Katechismus von Johannes Calvin, eben auch den Heidelberger Katechismus, anglikanische Katechismen gibt es und es gibt eine Fülle von römisch-katholischen Katechismen. So, also für meine Predigt heute nehme ich einen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus. Der ist im Jahr 1563 in Heidelberg herausgegeben worden auf Initiative des Kurfürsten Friedrich III. Und der war zunächst mal gedacht als Unterrichtsbuch in der Schule und Kirche, wurde dann aber auch genauso als Bekenntnisschrift, Trost- und Gebetsbuch verwandt und er ist Ausgangspunkt für eine Fülle von erbaulicher Literatur geworden. Der Heidelberger Katechismus besteht aus 128, zunächst später 129 Fragen. Die sind nicht durchnummeriert und zumindest am Anfang nicht durchnummeriert worden. Und dazu dann natürlich Antworten, lehrhafte Antworten. In meiner Predigt wird es um die Frage 49 des Heidelberger Katechismus gehen, die sich um die Himmelfahrt Jesu dreht. Also mit anderen Worten, damit bin ich am Ende meiner Vorbemerkung, wir werden heute so eine Art Glaubensgrundkurs machen zum Thema Himmelfahrt. Und ich persönlich war sehr begeistert und fand das sehr spannend, das zu machen. Ich hoffe, ich kann euch da mit hineinnehmen.
Wir wollen gleich die Kollekte zusammenlegen. Für unsere Gemeinde ist sie bestimmt und ich möchte kurz dafür beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gut versorgst und uns mit dem ausrüstest und uns das zugesagt hast, dass wir bekommen, was wir brauchen. Und wir wollen gleich ein Stück von dem zurückgeben, was wir von dir empfangen haben und bitten dich, dass du unsere Gaben segnest und zum Aufbau deines Reiches verwendest. Amen. Und während der Kollekte singen wir einen der klassischen Choräle: Jesus Christus herrscht als König. Die Strophen 1, 2, 5 und 6.
In den 60er und 70er Jahren war Leonid Brezhnev der sowjetische Staats- und Parteichef. In dieser Zeit war er einmal über Himmelfahrt in Deutschland zu Besuch. Er ließ über einen Dolmetscher fragen, welcher Feiertag denn gefeiert würde. Und dieser erkundigte sich dann und übersetzte ihm: Sie feiern den Internationalen Tag der Raumfahrt. In der Tat, das ist nicht nur für einen russischen Dolmetscher schwierig zu erklären, was eigentlich damals in Jerusalem zur Himmelfahrt geschehen ist. Auch heute können viele Menschen mit Christi Himmelfahrt nichts mehr anfangen. Und die humanistische Giordano-Bruno-Stiftung gar will den Himmelfahrtsfeiertag durch einen Evolutionsfeiertag ablösen. Für viele Zeitgenossen ist der Himmelfahrtstag zum Vatertag geworden. Das konnten wir in Berlin immer schön beobachten. Ein Ereignis, wo sich dann große Scharen von Männern, jung und alt, gemeinsam in den Wald begeben haben, um dort große Mengen von Alkohol zu konsumieren. Oft nahmen sie dann einen Handwagen mit, wo die diversen Alkoholiker drauf waren, gut gekühlt, wenn nötig. Vatertag, das ist inzwischen auch in den Medien ein häufig gebrauchter Begriff, Sprachgebrauch für den Himmelfahrtstag. Und auch in den Kirchen werden zum Himmelfahrtstag gerne schöne Gottesdienste in der freien Natur abgehalten. Da weiß man sich dem Schöpfer besonders nahe, aber es bringt einem nicht unbedingt das Unfassbare von Himmelfahrt näher. Also, in dieser allgemeinen Verunsicherung und Ratlosigkeit passt die Frage, die 49. Frage des Heidelberger Katechismus, wie der Deckel auf den Topf, auch wenn sie vielleicht in ihren Formulierungen etwas angestaubt wirkt. Und diese Frage samt den dazugehörigen Antworten findet ihr auf diesem Zettel, der am Eingang verteilt wurde. Wenn jemand diesen Zettel nicht hat, darf ich mal fragen, hat jemand den Zettel nicht? Ich bitte mal um Handzeichen. Könntet ihr bitte mal dann den noch weitergeben? Vielen Dank. Also die Frage, 49. Frage des Heidelberger Katechismus: Was nützt uns die Himmelfahrt Christi? Ich finde diesen pragmatischen Ansatz richtig gut. Was nützt uns das? Es geht nicht nur darum, was glaubst du, was Himmelfahrt ist, und dann gibt es so diverse Erklärungsversuche, die vielleicht der gesunde Menschenverstand geben kann oder auch nicht. Nein, es geht auch nicht um eine abgehobene theologische, philosophische Diskussion, sondern ganz pragmatisch fragt der Heidelberger Katechismus nach dem Nutzen. Es geht um die Frage, was bringt mir das? Ist das denn hier überhaupt angemessen? Darf man so fragen, wenn es um die Himmelfahrt Jesu geht? Ja, es ist angemessen und wir müssen diese Frage sogar stellen. Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst, sagt er, würde der Helfer nicht zu euch kommen, den ich euch senden werde. Also, was haben wir davon, wenn wir in der Apostelgeschichte, in dem Bericht vom Lukas lesen, wie Jesus Abschied genommen hat von seinen Jüngern, wie er aus der sichtbaren Nähe zu seinen Jüngern hinein in die unsichtbare himmlische ewige Welt Gottes gegangen ist. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, werden wir sehen, dass uns die Geschichte der Himmelfahrt Jesu eine neue himmlische weite Perspektive eröffnet. Es gibt ein Liebeslied von Udo Lindenberg, das heißt, hinterm Horizont geht's weiter. So ganz in diesem Sinne eröffnet uns die Himmelfahrt Jesu einen neuen, weiten Horizont. Und dabei möchte ich aufmerksam machen, dass in den Antworten des Heidelberger Katechismus immer die Rede von wir und uns ist. Das ist die Rede von unserem Fürsprecher, unserem Bruder Jesus Christus, uns, seinen Gliedern, seinen Geist, den er zu uns schickt, und der Geist, der uns die Kraft gibt. Wer ist dieses uns und wir? Die Gemeinde ist hier gemeint. Das ist kein stilistisches Problem des Verfassers des Katechismus, wo dann der Lehrer an den Rand immer wieder ein W mit roter Schrift schreiben würde für langweilige Wiederholung, sondern der Verfasser des Heidelberger Katechismus wird nicht müde, von dem Nutzen der Himmelfahrt für seine Gemeinde, für Jesu Gemeinde zu reden. Das heißt also, bei Himmelfahrt geht es nicht darum, dass wir um uns selbst so kreisen, ich um mein Glaube, sondern es geht um die gesamte Gemeinde, die Gemeinschaft, uns als Gemeinschaft von Christen, die Jesus liebt. Ja, das ist eine never ending love story, eine Liebesgeschichte, die kein Ende hat mit uns allen. Und so finden wir jetzt im Heidelberger Katechismus eine dreifache Antwort auf die Frage, was bringt es uns? Was bringt es uns, dass damals am Ölberg dieses unfassbare Geschehen ist, dass Jesus aus der Nähe seiner Jünger, aus der sichtbaren Welt weggenommen wurde, wieder hineingegangen ist in die unsichtbare ewige Welt Gottes? Die erste Antwort: Er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters unser Fürsprecher. Und dann sind da so einige Bibelstellen. Auf manche werde ich Bezug nehmen, andere könnt ihr gerne zu Hause auch nachlesen. Diejenigen von uns, die eigene Kinder haben, kennen das vielleicht. Wenn die Kinder noch klein sind und dann gehen wir Eltern außer Haus, dann stellen die Kinder die Frage, zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage ist, wohin gehst du? Und da schwingt auch die Frage mit, warum gehst du denn weg? Wozu gehst du weg? Und die andere Frage ist, wann kommst du denn wieder? Und das sind beides zwei sehr wichtige Fragen für ein Kind. Wenn ein Kind auf diese Fragen keine Antwort bekommt, keine ausreichende Antwort, was passiert dann? Die Kinder werden weinen. Sie sind zutiefst verunsichert. Und eine Zeit, die mit ausreichender, mit guter Antwort bequem für ein Kind zu überbrücken gewesen wäre, die wird vielleicht traumatische Folgen haben, weil das Kind eben gar nicht weiß, was ist denn, wo ist mein Papa, wo ist meine Mama? Genauso wie ein Kind fragt, genauso werden die Jünger Jesu beim Abschied auch gefragt und gedacht haben, weil sie ahnten, dass dann für sie eine Zeit ohne Jesus kommt, wo gehst du hin? Und dann, wir haben das gehört in der Apostelgeschichte, verschwand Jesus auf einmal. Er war weg. Während er das sagte, so heißt es, Apostelgeschichte 1, Vers 9, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf, sie konnten ihn nicht mehr sehen. Himmelfahrt, das ist auch eine Geschichte vom Abschied nehmen. Und Abschied heißt immer Schmerz, Trauer und eben diese Fragen. Wo gehst du hin? Und wann sehen wir uns wieder? Und genauso wie im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern das wichtig ist, dass es ausreichende, klare Antworten gibt, genauso ist das auch für die Jünger damals und ich behaupte auch für uns heute wichtig, dass wir gute Antworten haben. Zwei in weiß gekleidete Männer geben einen wichtigen Teil der Antwort. Ihr Galiläer, sagten sie damals zu den Jüngern, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Mit anderen Worten, die Zeit ohne Jesus wird für seine Jünger und auch für uns begrenzt. Er wird wiederkommen. Keine Frage. Wann? Das bleibt Gottes Geheimnis. Aber dass er wiederkommt, das ist Gottes Versprechen. Und was macht Jesus in dieser Zeit zwischen seinem Fortgehen und Wiederkommen? Warum geht er weg? Der Heidelberger Katechismus antwortet auf diese Frage kurz und knapp. Er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters. Dorthin geht er. Und dort bleibt er auch. Er kehrt nicht zurück. Wie manche Theologie sagt, dauernd im Brot und Wein beim Abendmahl auf die Erde zurück. Calvin hat das mal so gesagt, das würde die Einmaligkeit und Herrlichkeit seiner Himmelfahrt zunichte machen. Nein, etwas anderes wird über Jesus gesagt. Er ist dort im Himmel unser Fürsprecher. Und das ist eine Aussage, die wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament finden. Hebräer 7, Vers 24, dort heißt es, er lebt für immer, um als hoher Priester bei Gott für uns einzutreten. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Das ist sehr wichtig zu wissen. Jesus, der zum Vater geht, hat uns nicht aus dem Blick verloren.
Es ist nicht so, dass er jetzt endlich die Niederung dieser Erde hinter sich gelassen hätte und wieder im Himmel die Herrlichkeit beim Vater genießt ohne Ende. Und wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, ah ja, da war ja was. Da waren ja die Menschen, die Jünger, waren eine schwierige Zeit. Gut, dass das vorbei ist, das habe ich jetzt hinter mir. Endlich wieder beim Vater. Nein, er ist beim Vater, vor dem Vater, in einer Mission. In einer besonderen Mission für uns, für dich und mich. Er erhebt seine Stimme für uns. Und das gerade dort, wo so vieles gegen uns spricht. Im Himmel, dort wo Gott in seiner Herrlichkeit und Reinheit ist, dort spricht Jesus für uns, wo wir gar keinen Platz hätten, weil wir einfach mit unserer gebrochenen Existenz, mit unserer gebrochenen Motivation, mit unseren vielen Makeln, Kanten und Ecken und Ungereimtheiten in unserem Leben gar keinen Bestand hätten. Wo Gott sagen müsste, es reicht nicht, es ist ungenügend, was du an Klarheit und Reinheit in deinem Leben hast. Dort ist Jesus und er spricht für uns. Ist das nicht klasse? Ich glaube, wenn wir uns nur einen Rest von Selbstkritik bewahrt haben, dann ahnen wir, dass dieser Job, den Jesus da hat, dieses Amt eines Fürsprechers, dass das ein Fulltime-Job für Jesus ist. Da hat er sehr, sehr viel zu tun. Jesus ist unser himmlischer Staranwalt. Und er ist das, der in Personalunion Weltenrichter und Weltenheiland ist. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das macht es uns leichter, zu unseren eigenen Fehlern und Versäumnissen zu stehen. Da muss ich nicht mehr ständig vertuschen, eigene Schuld relativieren, meine Hände in Unschuld waschen, weil ich weiß, dass Jesus im Himmel für mich eintritt. In meiner Gebrochenheit, in meinen Fehlern, habe ich den Mut, und kannst auch du den Mut haben, offen deinen Fehlern ins Gesicht zu sehen, dazu zu stehen und einen neuen Weg einzuschlagen mit Jesus. Wenn wir das so vor Augen haben, dass Jesus unser Anwalt, unser Fürsprecher im Himmel ist, dann kommt uns der Petrus nahe, der so bitterlich geweint hat, weil er gemerkt hat, wie sehr er gescheitert ist in seinem eigenen Anspruch. Eric Clapton hat dieses Lied geschrieben, Tears in Heaven, Tränen im Himmel. Und der Anlass war sein Sohn, der einen tragischen Unfall erlitten hat, also aus dem Fenster im 17. Stock oder so in dieser Größenordnung war, das eines Hotels gestürzt ist und zu Tode gefallen ist. Im Himmel werden unsere Tränen wirklich buchstäblich zu solchen Tränen, Tears in Heaven, Tränen im Himmel, weil Jesus sich für uns verwendet. Jesus weint mit uns. Also, Fazit dieser ersten Antwort. Jesus ist weg, ja. Aber wir wissen, dass er wiederkommt und wir wissen, wozu er weg ist. Er verwendet sich für uns im Himmel in so einer wichtigen Angelegenheit. Dann haben wir eine zweite Antwort im Heidelberger Katechismus, nämlich wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns, seine Glieder, auch zu sich nehmen wird. Jesus, unser Fürsprecher, ist zugleich auch unser Bruder. Das wird ja immer schöner. Das heißt, wir gehören zu ihm. Wir gehören zur selben Familie wie Jesus. Also, mit den Brüdern ist eine ganz wichtige Sache. Brüder und Schwestern hat man nur durch die Geburt derselben Mutter. Da kann man nichts für. Dass wir zu Jesus gehören, ist nicht unser Verdienst. Es ist das Ergebnis einer neuen Geburt. Einer Geburt, die da geschieht, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Ihn als Herrn in unser Leben hineinlassen, unser Leben mit Jesus verbinden lassen, von ihm. Einen Bund mit Jesus haben. Und diesen Status eines Bruders, einer Schwester von Jesus, den kann dir niemand nehmen. Das hat Jesus dir verliehen. Und dieser Jesus, zu dem wir gehören, der unser Bruder ist, der sagt, Johannes 14, Vers 2, in meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Jesus spricht von seiner Himmelfahrt letztlich. Und wenn ich gegangen bin und euch einen Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was habe ich von der Himmelfahrt Jesu? Ich habe davon, dass Jesus, zu dem ich gehöre, mein Bruder, dass er mir eine neue Heimat, dass er uns eine neue Heimat schafft in der ewigen Welt Gottes, ein neues Zuhause. Ich finde dieses Bild wunderbar. Jesus bereitet Wohnungen vor. Er bereitet alles für uns vor, damit wir einen Platz haben in der Ewigkeit bei Gott. Und dann verliert der Tod seinen letzten Schrecken, weil er ein Durchgang wird, wie eine Art Geburtskanal zu einem Leben in der himmlischen Nähe bei Gott. So und vielleicht nur so konnten die ersten Christen in Rom das durchstehen, was sie an Verfolgung erlitten. Dass sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden zum Beispiel. Weil sie wussten, dass nichts, so wie Paulus das gesagt hat, sie trennen konnte von seiner Liebe. Wir haben eine Zukunft. Eine himmlische Zukunft, weil unser Bruder Jesus im Himmel für uns Heimat vorbereitet. Und mit dieser Perspektive lässt sich auch zum Beispiel der drohende körperliche Verfall und Abbau durch das Alter ertragen und aushalten. Die Hugenotten aus dem 16. Jahrhundert haben eine Inschrift hinterlassen in einem Gebäude in Frankreich, das als Versammlungsstätte diente. Dort heißt es post tenebras lux, nach der Finsternis kommt das Licht. Und wenn man weiß, unter welchen Umständen die Hugenotten damals gelebt haben, diese Religionskriege, diese Verfolgung, die sie erlitten haben, dann ist das eine starke Aussage. Nach der Finsternis kommt das Licht. Das haben wir von Jesu Himmelfahrt. Die Gewissheit im Abschiedsschmerz, Jesus ist beim Vater, er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher und er schafft uns Wohnung. Und ein drittes, wir lesen, er sitzend zur Rechten Gottes sendet seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Lass uns nochmal zu dem Bild zurückkehren von den Kindern, wo die Eltern sagen, wir gehen jetzt mal weg. Ein Stück weit geht es uns so mit Jesus Christus. Wir sind ein Stück verwaist in dem Sinne, dass Jesus nicht mehr sichtbar bei uns ist und dass wir sehr oft seine Größe und Herrlichkeit nicht an uns und um uns herum erkennen. Aber, und das ist die gute Nachricht, Jesus schickt uns, wie gute Eltern das auch bei längerer Abwesenheit tun, einen Babysitter. Und das ist sehr beruhigend für Kinder und das ist auch für uns als Kinder Gottes sehr wichtig. Jesus hat, wir lesen das in Johannes 14, Vers 18, Vers 26 gesagt, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder alleine, ich komme wieder zu euch. Und damit meinte er sicherlich zunächst einmal seine Auferstehung. Und da schwingt auch mit seine zweite Wiederkunft, aber das ist ganz sicher auch das gemeint, was er wenige Verse später sagt. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist kommt, ist, dass er zum Vater geht. Das haben wir davon, dass Jesus zum Himmel fährt, zum Himmel geht. Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte wird das dann deutlich, wie der Heilige Geist kommt, wie das geschieht. Und dabei wird eines klar, der Heilige Geist ist alles andere als ein blasser, überforderter Babysitter für verwaiste Christen. Der Heilige Geist gibt Kraft. Kraft wozu? Im Heidelberger Katechismus heißt es, zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, unser Verhältnis zu uns selber und zur Welt um uns herum zu regeln. zu ordnen. Im Blick auf uns selber, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, unserem Ego heilsame Grenzen zu setzen. Wie viele Menschen in der Welt um uns herum, wie viele Christen auch, zerbrechen an der Maßlosigkeit ihrer Ego-Trips. Wenn wir uns immer nur um uns selbst drehen, um das, was uns wichtig ist, überfordern wir uns und andere. Wir verlieren jegliche Gelassenheit und Geborgenheit. Wir gehen den anderen auf den Keks. Wir nerven sie. Wir reißen Gräben auf. Wenn es immer um meine Gesundheit, meine Karriere, meine Hobbys, meine Beziehung, die ich irgendwie regeln muss, meine Konflikte geht, das hält kein anderer auf die Dauer aus. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, von uns wegzusehen nach oben. Das zu suchen, was droben ist. Ein Bild oben, ein Bild für Gott, für Gottes Bereich. Zu fragen nach Gottes Willen und nicht mehr zu fragen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Nöte, was sehe ich an Schwierigkeiten und wir werden verrückt. Selbst unter dem Vorzeichen, dass es für andere ist, ein Dienst für andere, immer geht es darum, was ich sehe, was ich wahrnehme. Der Heilige Geist setzt diesem manchmal auch so frommen Ego-Trip eine Grenze und hilft uns, auf Gott zu staunen und zu verstehen, was ist Gottes Wille, zu verstehen, worum geht es eigentlich in Gottes Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das ist nur möglich mit dem Heiligen Geist, den Jesus sendet. Ich habe das selber in meinem Leben gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich bin zum Glauben gekommen und 2 Jahre später kam ich mit meiner Mutter darüber ins Gespräch. Was ist denn eigentlich anders geworden in meinem Leben, dadurch, dass ich jetzt mit Jesus lebe? Und da sagte sie mir etwas, das hat mir die Augen geöffnet, weil ich das vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Sie hat gesagt, du bist völlig anders geworden, weil vorher ging es immer nur um dich und deine Themen und deine Sachen. Und jetzt auf einmal hattest du andere im Blick. Das hat der Heilige Geist möglich gemacht. Und das macht er heute jedem von uns möglich. Darum ist es gut, dass Jesus zum Vater geht, damit wir die Grenzen unseres Egos überwinden können, damit wir nicht ein in sich selbst gekrümmter Mensch, wie Martin Luther das ist, gesagt hat, sein müssen, sondern hinschauen können auf Gott. Und da richten wir uns auf. Da entfalten wir uns wirklich zu unserer wahren Bestimmung, zu unserer wahren Größe. Das andere, was da mitschwingt in diesem zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden gilt, ist, dass wir klare Prioritäten finden für uns und für die Gemeinde. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, mit einer Existenz in einer Welt zurechtzukommen, zu der wir zwar einerseits nicht mehr gehören, in der wir aber andererseits leben. Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und wir sind in dieser Welt mit einer klaren Bestimmung, mit einem klaren Auftrag, nämlich dem Auftrag, den auch Jesus gehabt hat. Jesus sagte seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nämlich, um eine Brücke zu schlagen zwischen Gott, dem Vater, und einer verlorenen Welt, einer Welt, die ihre Wurzeln bei Gott verloren hat. Jesus sagt, genau das ist mein Auftrag gewesen. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, was für Gott verloren gegangen ist. Und das ist jetzt unser Geschäft, sagt Jesus. Und es ist eine heillose Überforderung, weil wir doch mehr als genug damit zu tun haben, unser eigenes Leben auf die Reihe zu bringen, auch unser geistliches Leben, auch in der Gemeinde. Und dann sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um das auf die Reihe zu kriegen. Das fordert uns alles so enorm, was jeden Tag passiert, für uns persönlich und als Gemeinde. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir erkennen, was eigentlich unsere himmlische Bestimmung ist. Himmelfahrt heißt auch, wir kriegen Gottes himmlische Dimension in unser Leben hinein durch den Heiligen Geist. Nur so mit dem Heiligen Geist können wir Prioritäten setzen, richtig setzen, indem wir suchen, was droben ist. Indem wir vom Himmel her Auftrag, Weg und Ziel für unser Leben immer wieder neu in den Blick kriegen. So auf diese Weise gilt, was Jesus gesagt hat: Ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Und in diesem Zusammenhang tun wir gut daran, nochmal in die Apostelgeschichte zu schauen. Die ersten Jünger, nachdem Jesus Abschied von ihnen genommen hat und in den Himmel gegangen war, was taten sie? Wir lesen es, sie gingen nach Jerusalem zurück, stiegen hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, stets beieinander, einmütig im Gebet. Dieser Heilige Geist, den Jesus uns schickt, mit dem er uns ausrüstet, der muss auch empfangen werden. Und Gebet ist ein Kanal, durch den der Heilige Geist zu uns kommt. Gebet ist viel mehr, als dass wir nur unsere kleinen Anliegen vor Gott bringen und sagen, tu dies bitte, tu das bitte. Und manchmal habe ich das erlebt in der Gemeinde, nach der Gebetsgemeinschaft, war ich völlig erschlagen von der Not, die sich mir in den ganzen Gebetsanliegen auftat. Aber Gebet ist mehr, Gebet ist auch Empfangen. Da, wo wir uns Gott zuwenden, auch mit unserer Not, da will Gott auch zu uns reden, uns antworten. Und deswegen tut es gut, im Gebet zu warten auch. Nicht nur die Dinge benennen und dann wieder weglaufen, sondern zu warten, damit Gott etwas zurückschicken kann in den Kanal des Gebets. Und sicherlich ist bereits das Beten an sich etwas, was der Heilige Geist möglich macht. Also, was nützt mir die Himmelfahrt Jesu in diesem dritten Punkt mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist hilft uns, ein Leben zu führen, wo wir einerseits uns wirklich der Welt, in der wir leben und den Herausforderungen, die da sind, ganz und gar zuwenden. Wir brauchen keinen mönchshafte Existenz, wo wir abgeschieden irgendwo auf einer hohen Säule ein Dasein fristen und warten, dass Jesus kommt. Und andererseits wissen wir dabei ganz klar, wir sind nicht von dieser Welt. Wir schauen auf Gott, wir schauen auf das, was ihm wichtig ist, das, was droben ist, und haben von daher eine klare Richtung in unserem Leben, in einer Welt, in der wir sind und zu der wir doch nicht gehören. Ohne den Heiligen Geist wäre eine Existenz als Christ, als Jünger Jesu, so wie es in der Bibel beschrieben wird, überhaupt nicht denkbar. Weil wir nie in diesem Spannungsfeld standhalten können. Darum führt ein Versuch, Christ sein zu leben, immer dazu, dass wir auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Entweder werden wir streng, regelhaft, wenden uns ab von der Welt, von einem Leben in der Welt und versuchen, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Oder wir verlieren das, was droben ist, aus dem Blick und gehen in der Welt und den ganzen Anforderungen und Dingen dieser Welt unter. Gott sei Dank ist Jesus zum Himmel hinaufgestiegen und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Erinnern wir uns noch mal an den Anfang. Der Dolmetscher, der russische Dolmetscher, sagte, sie feiern den internationalen Tag der Raumfahrt. Also Raumfahrt, haben wir festgestellt, das ist es nicht, aber international, das stimmt. Denn Gott, so wie es in den Psalmen oft heißt, ist König der ganzen Erde. Das ist gut zu wissen, dass das, was Himmelfahrt geschehen ist, wirklich Bedeutung für die ganze Erde hat. Ich wünsche uns einen gesichteten Himmelfahrtstag und auch einen behüteten Vatertag in diesem eigentlichen Sinne. Jesus ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters, wo er für uns eintritt, wo er uns Heimat schafft und von wo aus er uns seinen Heiligen Geist sendet. Amen.
ein bisschen Musik zu machen, wollen zwei Lieder singen, dann eine kurze Gebetsgemeinschaft haben und dann nochmal zwei Lieder singen. Genau. Fühlt euch einfach eingeladen, fühlt euch frei aufzustehen oder sitzen zu bleiben.
sind wir so groß, so groß ist der Herr.
Mein Herr, ich danke dir, dass du so groß bist und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen. Und das sollen wir auch. Und das tun wir, Herr, weil du groß bist, Herr.
Thank you. changing. Your love is a mountain, will it be my feet? Your love is a mystery, how can you believe me? When I am surrounded, your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me say. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, all your goodness shines through. I can feel this God soul rising up to me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Es gibt keine Ankündigung, weil es keine neuen Termine gibt, aber am Sonntag gibt es wieder einen neuen Zettel, wo alles nochmal aufgefrischt wird. Wichtig ist vielleicht noch, dass heute der Seniorenkreis ausfällt, dass die Veranstaltung nicht stattfindet. Und jetzt wird uns Rolf Cyrus noch mit einem Segen in den Tag entlassen.
Ich bitte aufzustehen. Der Herr Jesus Christus segne dich mit dem tiefen Wissen, dass er für dich spricht beim Vater. Der Herr Jesus Christus segne dich mit dem Wissen, dass du Heimat hast bei ihm in der ewigen Welt Gottes. Und der Herr Jesus Christus segne dich mit dem Heiligen Geist, der dich leitet und dir die Kraft gibt, Gottes Willen und Gottes Reich zu suchen und so Ordnung in dein Leben zu finden. Und der Friede Gottes in alledem, der höher ist als die vielen Gedanken und Gefühle, die unser Inneres bewegen, dieser Friede Gottes bewahre dich in Jesus Christus. Amen.